Wir wollen mal all das aufarbeiten, was jetzt so in den Sommerferien so passiert ist. Die Antwort der EU-Kommission auf die Bürgerinitiative Safe Cruelty Free Cosmetics.
Wie ist das mit dem Verbraucherschutz? Also all diese Fragen, wenn die sich klären lassen, ohne den Einsatz von Tieren, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage nicht mehr.
Dann machen wir jetzt noch kurz mal brandheißes Neues aus der Biologie. Dass wieder so ein Aspekt aus der Grundlagenforschung ist, wo man denkt, Scheiße, kann nicht sein, schon wieder was Neues gefunden.
Ich hätte auch noch ein kleines Thema, und zwar haben wir in diesem Podcast auch schon verschiedentlich über neue Methoden in der Stammzellforschung, Schrägstrich auch der Embryologie gesprochen.
Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und einer neuen Folge von Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, in dem wir über tolle Biologie und eben damit zusammen auch manchmal über Tierversuche reden. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling.
Hallo Johannes.
Hallo Roman, grüße dich. Roman ist Referent bei Tierversuche verstehen. Ich bin Johannes Beckers, ich bin Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum in München und tätig in der Lehre an der TU München im Fach Genetik. Roman, wir machen heute eine Folge Schlaglichter, haben wir gesagt, weil wir wollen mal all das aufarbeiten, was jetzt so in den Sommerferien so passiert ist. Und da gab es ja ein ganz wichtiges Ereignis, wo wir alle gespannt drauf waren. Das war die Entscheidung der EU-Kommission oder die Antwort der EU-Kommission auf die Bürgerinitiative Safe Cruelty Free Cosmetics, wo es um die Abschaffung von Tierversuchen ging. Da haben wir natürlich alle drauf gewartet. Wir haben schon öfter berichtet über diese EU-Initiative, aber ich glaube, wir müssen noch mal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, worum es in der Bürgerinitiative geht. Oder sollen wir damit mal anfangen?
Ja, können wir gerne machen. Soll ich das machen?
Ja, schieß mal los.
Genau, also das war eine sogenannte europäische Bürgerinitiative. Es ist also nichts anderes als eine Petition auf EU-Ebene, die an die EU-Organe herangetragen wird. Und die Kommission hat dann die Aufgabe, darauf zu antworten. Und diese Petition hatte 1,2 Millionen Unterschriften. Ja. Und sobald es über 1 Million Unterschriften geht, muss sich die EU damit sozusagen beschäftigen und die Inhalte prüfen und gucken, was sie machen kann, um die Forderungen umzusetzen. Und in diesem Fall gab es 3 Forderungen. Es ging einmal um das Thema Tierversuche für Kosmetik. Da haben wir hier auch schon ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Es ging um das Thema Tierversuche für Chemikalien im Allgemeinen.
Ja.
Kosmetik ist ja eigentlich immer nur ein Sonderthema. Also es geht um Chemikalien, die für Kosmetik eingesetzt werden. Und dann eben um Chemikalien im Allgemeinen. Und die 3. Forderung war dann eben auch ganz allgemein, Tierversuche möglichst schnell beschleunigt abzuschaffen, nämlich einen Plan dafür zu erstellen, einen sogenannten Ausstiegsplan, eine Phase-Out-Strategy oder was auch immer.
Genau. Noch und in der laufenden Legislaturperiode sollte das sein, ne? So stand
ja, genau. Das stand da relativ schwammig drin. Es war nicht genau klar, ob das in der laufenden Legislaturperiode zum einem Ende kommen soll, also der Plan dann schon sozusagen vollendet ist, oder erstmal dieser Plan in der laufenden Legislaturperiode erstellt werden soll. Das scheint natürlich viel realistischer in dieser Lesart. Nichtsdestotrotz, genau, hatte sich das EU-Parlament das ja auch angehört schon im Sommer. Da haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Und dann gab es jetzt am Ende Juli die Entscheidung oder beziehungsweise die Antwort, das hast du gerade schon ganz richtig gesagt, der EU-Kommission. Die ist relativ lang. Ich habe das hier gerade vor mir liegen.
Es gibt aber auch eine Kurzfassung, die habe ich zum Glück auch noch gefunden. Die können wir vielleicht auch noch mal in den Shownotes verlinken dann.
Ja, genau, stimmt.
Das ist so ein Dreiseiter. Der ist eigentlich ganz übersichtlich.
Genau, die ausführliche Antwort hat 20 Seiten.
Wir waren natürlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle etwas, ja, wie soll ich sagen, schon moralisch sehr involviert in diese Bürgerinitiative, weil Tierversuche für Kosmetik natürlich eigentlich schon lange verboten sind. Wir hatten darüber gesprochen in der Season 1 Episode 4, Kein Leid für Luxus. Mhm. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Roman, dass die ganze Geschichte ein bisschen komplizierter ist, eben durch die Vernetzung oder die Verbindung oder Überschneidung mit der REACH-Verordnung und dem, was die ECHA-Behörde so macht. Also das kann man nochmal nachhören. Das war Season 1, Episode 4.
Ja.
Und natürlich waren wir alle etwas besorgt, dass jetzt also dann Tierversuche für die Forschung und auch für Lehre und Ausbildung möglicherweise verboten werden könnte. Und drum waren wir halt alle sehr gespannt, was die EU-Kommission jetzt dazu sagen würde.
Ja, wir hatten ja in früheren Folgen immer schon mal wieder schon darüber gesprochen, was man auch vielleicht da so zu erwarten hat und wie das so einzuschätzen ist und so weiter. Und um jetzt die Katze mal aus dem Sack zu lassen, also es hat sich im Prinzip so mehr oder weniger bewahrheitet, was wir da auch prognostiziert hatten. Und zwar, dass die EU-Kommission halt eben nicht sich um 180 Grad gedreht hat und jetzt auf einmal ihre Position verändert hat. Sie hat sich ja schon mehrfach mit dieser Forderung nach einem allgemeinen Ausstiegsplan beschäftigt. Es gab ja auch diverse Reaktionen von Wissenschaftsorganisationen aus ganz Europa, die da Eingaben gemacht hatten auch dazu. Und letztendlich muss man sagen, es ist irgendwie doch eine Antwort geworden auf die drei Forderungen, die ja zumindest zum Teil alle Stakeholder irgendwie so ein bisschen zufriedenstellt, ne?
Ich finde, es ist eine sehr differenzierte und eigentlich eine recht kluge Antwort. Ich war eigentlich sehr überrascht, muss ich sagen, weil es doch sehr, sehr, also sehr differenziert und eben dann doch recht tiefgehend ist. Fand ich sehr gut.
Also wirklich, es lohnt sich, das auch wirklich in nicht nur den Dreiseiter zu lesen, sondern wirklich die komplette Antwort, weil sie auch, das finde ich auch nochmal gut, auch nochmal voranstellen, bevor sie sozusagen zu den eigentlichen Maßnahmen, die sie für die drei Forderungen da vorschlagen, auch nochmal darstellen, was alles schon läuft, was sozusagen hinter den Kulissen in den Behörden der EU und in den Gremien alles schon läuft, um wirklich überall da, wo es möglich ist, Tierversuche eben zu ersetzen, einzusparen, zu reduzieren, zu verbessern.
Genau. Also da können wir gleich ja noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, was die EU alles sagt, was sie bereits tut, um Tierversuche eben zu reduzieren und zu verbessern und möglichst halt in Richtung eines Ausstiegs zu gehen. Aber also ein Statement, das die EU ja ganz klar macht, ist, oder die Kommission, dass also dieses Tierversuchsverbot, das es ja schon jetzt EU-weit seit 2013 gibt, in der Anwendung und der Durchsetzung fortgesetzt werden soll. Das ist mal das Erste.
Für Kosmetik meinst du jetzt?
Für Kosmetik, genau. Ja. Dass es dabei eben bleibt. Also das ist mal ein ganz klares Statement. Kein Leid für Luxus, das ist ja genau das, was wir auch alle wollen.
Das war ja auch von vornherein klar. Das war ja auch das, was wir hier so ein bisschen an dieser Bürgerinitiative kritisiert haben, dass da sozusagen Stimmenfang gemacht wird unter Vortäuschung falscher Tatsachen, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber sozusagen damit spielen mit diesem Mythos, der ja nach wie vor, muss man ja ehrlicherweise sagen, immer noch kursiert, dass es da also offensichtlich ein großes Problem gibt und dass eigentlich die meisten Tierversuche für Kosmetik gemacht werden und so weiter.
Genau,
Und dass man sich dagegen natürlich wendet. So. Und es hieß ja dann, dass das Verbot sei bedroht und das ist natürlich mitnichten so und das wird hier nochmal ganz klar auch klargestellt. Ja.
Genau, ja. Und dann sagen sie ja auch, also sie erkennen ja quasi an, dass es diese Überschneidung und diesen Widerspruch mit der REACH-Verordnung gibt. Das ist also diese Chemikalien-Verordnung, die EU-weit gilt.
Ja.
Und die Kommission will jetzt prüfen, ob sich daraus jetzt eine Notwendigkeit für gesetzliche Änderungen ergibt. Das heißt, sie will sich genau mit diesem Thema, das wir ja auch schon als Problem erkannt haben, befassen. Und das ist ja genau der Grund, warum immer wieder mal Meldungen kommen. Es werden eben doch Tierversuche für Kosmetik gemacht. Und die kommen eben genau immer aus dieser Überschneidung zwischen REACH-Verordnung und dem Tierversuchsverbot für Kosmetik.
Genau, und da haben sie sich aber jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, zu sagen, wir werden das umgehend irgendwie beenden oder auflösen. Das ist ja das, was jetzt gerade tatsächlich in Großbritannien passiert ist. Sie sind ja nicht mehr in der EU, das heißt, sie können da jetzt sozusagen etwas freier entscheiden. Und die haben gesagt, wir lösen diesen Konflikt jetzt unmittelbar auf und wir machen das nicht mehr. Wir erlauben jetzt keine Tierversuche mehr dafür, für diese Ausnahmetatbestände. In der EU sind Verfahren noch anhängig. Darauf weist die Kommission auch hin und sagt, wir warten jetzt erstmal ab, wie der Europäische Gerichtshof dazu entscheidet. Und wenn wir da Notwendigkeit sehen, da noch nachzuregulieren, dann machen wir das.
Ja, aber ist ja auch vernünftig. Also du hast ja auch verschiedene Interessengruppen. Es gibt ja auch sowas wie einen Verbraucherschutz, Schutz von Mitarbeitern am Arbeitsplatz und sowas. Und da brauche ich
Umweltschutz,
eben diese Umweltschutz auch, genau. Und da brauche ich eben Richtlinien. Und wenn ich dann dafür einen Tierversuch machen muss, dann und ich keine Alternative habe, dann wird er halt heute noch gemacht. So, und damit will sich halt die EU-Kommission jetzt befassen und gucken, ob sie eine Regelung findet, das besser zu trennen, Kosmetik und eben diese REACH-Verordnung. Macht meiner Ansicht nach absolut Sinn. Und dass man sich dazu die Zeit nimmt, drüber nachzudenken und eine Regelung zu finden, die halt vernünftig ist und gut ist, macht ja auch Sinn, als jetzt zu sagen, wir machen jetzt einfach auf die Schnelle hier eine Entscheidung. Also finde ich eigentlich total in Ordnung.
Ja, ich finde, also wenn Sie jetzt nur gesagt hätten, ja, wir überlegen das nochmal, das hätten Sie ja auch schon die letzten 10 Jahre machen können. Also
das stimmt,
das ist ja jetzt nicht neu.
Ja.
Aber tatsächlich zu sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, wie die Gerichte das entscheiden. Das ist ja, wir haben ja immerhin Gewaltenteilung in unseren Demokratien. Und dann zu gucken, ist es, weil es kann ja auch so ausgehen, dass sie sagen, die bestehenden Regeln brauchen wir eigentlich gar nicht ändern. Die machen genau das, was sie tun sollen und dann ist gut.
Ja. Du, ich habe mir in dem Zusammenhang, weil du es gerade so ansprichst, auch nochmal so das Organigramm angeschaut von der EU, weil man weiß ja auch nicht so, was da so richtig funktioniert und wie das so richtig geht. Also da gibt es ja das EU-Parlament, da war die Anhörung und diese Antwort jetzt, die kommt von der EU-Kommission. Und die EU-Kommission ist eigentlich die Exekutive der EU.
Richtig.
Also das, was bei uns die Regierung ist in einer Staatenorganisation. Und die haben unter anderem eben auch das Vorschlagsrecht für die Gesetzgebung. Das heißt, die Kommission macht jetzt dann diese Vorschläge für Gesetzesänderungen. Also das läuft alles seinen vernünftigen Weg eigentlich.
Und die Legislative ist dann das EU-Parlament, ne, wo die gewählten Volksvertreter drin sitzen und Vertreterinnen.
Genau, an die geht dann der Vorschlag der Gesetzgebung. Genau, und die können dann darüber entscheiden. Und dann haben sie auch noch was gesagt zu den, es gibt ja diese sogenannten vorgeschriebenen Tierversuche, also diese regulativen Tierversuche, ne, haben wir schon oft drüber gesprochen, also gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche für die Zulassung von irgendwas.
Ja.
Da wollen sie auch verstärkt dran arbeiten, beziehungsweise eine Roadmap entwickeln, um da bei der chemischen Sicherheitsbewertung weiter aus den Tierversuchen auszusteigen. Und sie sagen aber, dass hier wichtig ist, dass da alle relevanten Interessensgruppen mit einbezogen werden.
Ja, genau. Das hat sich tatsächlich schon ein bisschen abgezeichnet, wenn man sich so ein bisschen bei der ECHA und so weiter umgehört hat. Da gab es schon eigentlich das Commitment, so eine Roadmap zu machen. Und das ist tatsächlich ja auch genau das, was auch die Tierversuchsgegnerverbände schon länger fordern, dass man eben so einen Plan macht. Also so ein, ne, wie können wir die verschiedenen Behörden, die verschiedenen Rechtsgebiete und so weiter mal alle unter einen Hut bekommen, um das in dem Bereich zu beschleunigen. Und da haben wir ja auch immer gesagt, ne, das spricht ja überhaupt nichts dagegen, das in dem Bereich genauso zu tun, weil da sieht man auch das große Potenzial. Schon seit Jahren gehen die Zahlen da runter, da sieht man das große Potenzial der Alternativmethoden und anderer Einsparmöglichkeiten. Also das, denke ich, ist alles total unkritisch und wirklich auch gut gelöst, dass man da sagt, okay, wir machen da jetzt wirklich was und wir stellen da wirklich nochmal jetzt alles, nehmen nochmal die Beine in die Hand, sozusagen.
Genau, ja. Und das sind ja auch sehr, sehr standardisierte Tests, die man sicherlich leichter, wo man sicherlich leichter Alternativen finden kann, als jetzt bei Grundlagenforschungsfragen.
Ja, und es ist vielleicht in dem Zusammenhang auch wirklich nochmal gut darauf hinzuweisen oder wichtig darauf hinzuweisen, das ist ja auch das, was die Unternehmen wollen. Die wollen ja eigentlich keine Tierversuche machen müssen, ne?
Ja,
weil
ja, genau.
Das ist teuer, das ist aufwendig und da kann auch immer noch mal wieder was scheitern.
Genau. Und da also muss man eben nur gucken, dass der Verbraucherschutz da eben nicht und der Umweltschutz dabei hinten runterfallen. Ne?
Richtig, genau. Aber das kann ich mir eigentlich bei der EU nicht vorstellen. Das ist ja immer, da gibt es ja das Vorsorgeprinzip. Es wird ja sehr genau geschaut, was zugelassen wird und was nicht.
Interessensabwägung.
Ja. Ja.
Und dann habe ich mir noch zwei Bullets rausgeschrieben, wo man die jetzt mehr dann so unseren Bereich, also der eigentlichen Forschung betreffen. Da sagt die Kommission, also Maßnahmen einleiten, um die Reduzierung von Tierversuchen in Forschung und Bildung zu beschleunigen. Und da soll es Workshops geben und neue Ausbildungsinitiativen für Nachwuchswissenschaftler sollen unterstützt werden. Also hier auch ein Commitment der EU-Kommission halt auch in der Forschung den Ausstieg weiter zu unterstützen. Und der zweite Punkt war, Forschung zu Alternativen zu Tierversuchen soll weiterhin mit EU-Mitteln unterstützt werden. Das ist relativ weich formuliert, weil, und das kommt dann danach, sagt die EU-Kommission auch, was sie schon seit vielen Jahren für den Ausstieg aus Tierversuchen macht. Und du hattest das schon angesprochen, die haben mal zusammengefasst, was sie in den letzten 20 Jahren so ausgegeben haben für Forschungsprojekte für Alternativen zu Tierversuchen. Da kommen die auf 1 Milliarde Euro, die da von der EU ausgegeben werden. Und über 300 Forschungsprojekte, die also dezidiert zu Alternativen von Tierversuchen sind.
Genau, und daran wollen Sie auch weiter festhalten oder das sogar ausbauen jetzt in einem neuen Rahmenprogramm,
ja,
wo
ja,
neue Forschungsprojekte geplant werden oder neue Forschungsförderung geplant wird, Förderrichtlinien. Also da wird es auch weitergehen, auch das sagen Sie, ne? Also was ich aber vor allen Dingen bemerkenswert finde, ist, dass Sie sozusagen einem starren Plan, wie der hier gefordert wurde, um zu sagen, bis da und dahin haben wir den und den Meilenstein erreicht und dann wollen wir so und so viel reduziert haben und so weiter, eine klare Absage erteilen und auch die Gründe da nochmal nennen, die auch absolut plausibel sind, nämlich zu sagen, wir können den wissenschaftlichen Fortschritt ja gar nicht voraussagen, wie sollen wir denn da dann sagen, bis da und dahin haben wir das und das geschafft.
Ja,
das
ja.
ist halt völlig unmöglich, ne? Also selbst bei, sag ich jetzt mal, dem Manhattan Project, was ja jetzt über den Sommer im Kino war oder
ich hab's gesehen.
Oder bei dem Raketenprogramm der USA war ja nicht vorher klar, wie lange das dauern wird und wann das fertig ist. Und da gab es auch keine Meilensteine und keine Pläne. Also es gab nur die Maßgabe, setzt alles daran, dass das funktioniert.
Ja, ja, genau.
Und die Frage ist halt, ja gut, was ist jetzt alles? Also, ne, wir können ja jetzt nicht die gesamte Forschung einstellen, nur damit wir in einem bestimmten Bereich dann weiterkommen. Ne?
Ja, also ich finde, das war eine ganz vernünftige und sachliche Reaktion der EU-Kommission. Find das sehr gut. Macht mir auch wieder etwas mehr Mut, an die Politik zu glauben irgendwo. Fand ich total klasse. Jetzt habe ich mal geschaut. Ich habe gestern ein bisschen rumgegoogelt, Roman, und wollte mal gucken, was denn die Reaktion jetzt dieser Organisatoren von dieser Bürgerinitiative auf diese Antwort der EU-Kommission ist. Ich habe nichts gefunden im Netz. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder weißt du irgendwas, wie die reagiert haben? Oder
ja, dazu, da gab es
Reaktionen.
Doch, doch. Also, und das fand ich allerdings auch etwas positiv überraschend, dass da jetzt nicht irgendwie Schimpf und Schande, Tod und Teufel gerufen wurde, weil den Forderungen nicht entsprochen wurde, sondern tatsächlich haben sie gesagt, okay, wir sehen da auch Bewegung und wir sehen da auch Teile unserer Forderungen unterstützt. Und also ich habe da einen positiven Tenor vernommen in den Reaktionen.
Okay. Und das war auch von den Organisatoren dieser Bürgerinitiative, dass du das, wo du das gesehen hast. Gab es sonst noch irgendwie Reaktionen, die wichtig wären, irgendwie aus der Forschung oder?
Ja, es gab einige, ne? Also EARA hat natürlich reagiert, auch einige.
EARA müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was das ist.
Ja, das ist die European Animal Research Association. Das ist also sozusagen so ein europäisches, gesamteuropäisches Netzwerk von Organisationen, die halt, also Industrie und auch akademische Forschung, die halt mit Tierversuchen zu tun haben und sich da auf europäischer Ebene sozusagen einmischen und Aufklärungsarbeit auch leisten.
Genau.
Und ja, klar, die haben da natürlich reagiert, war ja auch klar, dass das passieren würde. Und viele von den Organisationen, die auch schon vor der Veröffentlichung der Stellungnahme der Kommission schon Eingaben gemacht hatten, haben sich auch geäußert. Und wie gesagt, also grundsätzlich waren eigentlich fast alle mehr oder weniger zufrieden.
Ja.
Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, also für mich der wichtigste Punkt wäre wirklich eine klare Abgrenzung zwischen dem Tierversuchsverbot für Kosmetik und dem, was die Riebsbehörde fordert. Ich glaube, das muss einfach geklärt werden.
Ja.
Und dann wäre, glaube ich, viel gelöst. Ich weiß aber auch nicht, wie man es lösen kann, muss ich auch sagen. Ich könnte jetzt nicht sagen, mach so und dann haben wir kein Problem mehr. Vielleicht
ja, letztendlich bedeutet das ja, wir müssen eigentlich für alle, man nennt das Endpunkte, also für alle Fragestellungen, die sich in diesem regulatorischen Bereich stellen. Also ist es sicher in den und den Konzentrationen, was passiert, wenn es in Flüsse und Umwelt gerät, also was passiert mit Vögeln, Fischen, Amphibien und so weiter, werden die womöglich unfruchtbar, wenn da zu viel von im Wasser ist, oder wie ist das mit dem Arbeitsschutz, wie ist das mit dem Verbraucherschutz, also all diese Fragen, wenn die sich klären lassen, ohne den Einsatz von Tieren, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage nicht mehr. Und daher sind natürlich sozusagen dieser zweite Punkt, wo es um die Roadmap bei der Chemikalientestung geht, und der erste Punkt, wo es um die Kosmetik geht, natürlich miteinander verbunden auch irgendwo.
Ja,
ne?
Genau.
Und wenn man da sozusagen zu einer starken Verbesserung kommt, dann wird sich die Kosmetikfrage, also in diesen Details, wo es halt eben da noch die Überschneidung mit dem anderen Recht gibt, wird sich dann von selbst auflösen. Das ist natürlich nicht ganz klar, wie lange das noch dauern wird. Und deswegen ist da aus meiner Sicht auch eine Klarstellung nochmal erforderlich schon vorher.
Ja,
Okay.
Wie geht's da jetzt weiter? Jetzt müssen wir halt gucken, was für Maßnahmen von der EU-Kommission tatsächlich dann in Angriff genommen werden, oder?
Ja, genau. Wie gesagt, sie sagen ja schon, dass sie viel machen und die werden sagen auch, dass sie einige dieser Sachen nochmal intensivieren werden. Es soll Workshops geben, verschiedene Behörden werden an einen Tisch kommen. Ich glaube, dass das wirklich einfach auch nochmal dazu beigetragen hat, dass dieses Thema in den einzelnen Organen der EU nochmal viel präsenter ist. Und ich denke, man wird sich das jetzt auch anschauen müssen über die Zeit, wie die Entwicklung der Versuchstierzahlen auch ein bisschen sind. Ganz, ganz großes Kaviat, also die Warnung, wirklich den Fortschritt dieser Aktivitäten rein an den Versuchstierzahlen, also an der Gesamtzahl ablesen zu können. Das kann man nämlich sicherlich nicht, weil es ist ja immer die Frage, wie viel wird denn eigentlich geforscht? Was haben wir sozusagen an Input und Output auch? Das hat ja maßgeblichen Einfluss auf die Zahl. Letztendlich muss es aber natürlich über einen gewissen längeren Zeitraum auch einen Trend geben, wo man dann vielleicht im Detail und in den verschiedenen Zwecken ablesen kann, okay, hat sich da was verschoben, hat sich da was getan.
Du, in dem Zusammenhang Gesetzgebung und Tierversuche habe ich, also ich glaube, mit dem Thema Bürgerinitiative Europa sind wir jetzt, glaube ich, soweit durch. Und also im Zusammenhang Gesetzgebung und Tierversuche bin ich noch auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen in Kolumbien. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Gab es einen interessanten Artikel in Nature. Und da gibt es wohl Gesetzesentwürfe und Entwürfe für Verfassungsänderungen, um Tierversuche in Forschung und Bildung komplett zu verbieten. Hast du da auch von
Okay,
gehört?
nein, das habe ich nicht gehört.
Also die liegen
Das
wohl
ist.
vor, diese Vorschläge. Es gab schon einen Gesetzesentwurf, der ist allerdings abgelehnt worden. Und also Kolumbien, weiß man ja vielleicht, hat einige Jahrzehnte wohl Bürgerkrieg hinter sich. Und ist wohl jetzt auf dem Weg, sich irgendwie endlich mal wieder ein bisschen aufzuraffen. Und die Wissenschaft war da sehr aktiv. Also Kolumbien ist ein Land, das mit sehr großer Artenvielfalt zum Wissen der Welt noch einiges beitragen kann. Also da werden
Ja.
ständig neue Tierarten entdeckt und erforscht. Und das soll jetzt alles möglicherweise verboten werden. Und
Okay.
da geht es auch so, also es gibt so eine Animalisten-Bewegung in Kolumbien wohl. Wir hatten schon mal darüber gesprochen in der Schweiz, dass man möchte, dass Tiere sowas wie Menschenrechte bekommen oder Persönlichkeitsrechte. Und so eine Initiative gibt es anscheinend auch in Kolumbien. Das
Okay.
fand ich ganz interessant. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dort entwickelt.
Ja, ich glaube, da muss man immer sehr genau hingucken. Ich meine, dass ich schon vor ein paar Jahren mal was Ähnliches aus Ecuador war das, glaube ich, mal gehört
Okay,
habe,
ja.
dass da auch sozusagen also nicht nur Tierschutz, sondern tatsächlich Tierrechte eingeführt werden sollten. Da muss man aber
Ja.
wirklich auch mal dann konkret in das Fineprint gucken,
Ja,
in das
was damit gemeint
Kleingedruckte,
ist. Ja,
was
klar.
da eigentlich genau mit gemeint ist und was
Ja.
so alles die Ausnahmen sind.
Ja, genau.
Und am Ende wird es vielleicht sehr wolkig und schön alles beschrieben und
Ja.
am Ende ist es aber eigentlich gar nicht viel anders, als es jetzt
Ja,
vorher war.
ja.
Das weiß ich tatsächlich jetzt in diesem Falle überhaupt nicht. Hab da gar nichts von mitbekommen. Das hast du mich
Ja,
jetzt
also
auf
war
dem
ein
falschen
Artikel
Fuß
in
erwischt.
Nature, fand ich ganz interessant, können wir vielleicht auch verlinken, diesen Artikel. Und ganz
Okay.
interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, du hast vielleicht Narcos, hast du vielleicht auch geguckt auf Netflix, oder?
Nein, habe ich
Da geht's
noch
ja
nicht gesehen.
um das Leben und die Geschichte von Pablo Escobar. Und der war wohl großer Fan von Flusspferden,
Ja.
unter anderem, weil man deren Kot wohl auch verwenden konnte, um den Geruch von den Narkotika, die diese um die Welt geschickt haben, irgendwie zu überdecken. Jedenfalls hatte
Okay.
der einen eigenen Zoo und nachdem der dann getötet wurde, der Pablo Escobar, ist dieser Zoo etwas verkommen und da ist so das ein oder andere Flusspferd entfleucht. Und es gibt jetzt die einzige nennenswerte Population von Flusspferden außerhalb Afrikas, die gibt es jetzt in Kolumbien.
Ja.
Und auch die wollte man eigentlich erforschen und vor allen Dingen wollte man da die Vermehrung kontrollieren, weil die wohl ziemlich schnell sich vermehren und
Das kann ich mir
wohl
vorstellen.
auch Menschen angreifen und nicht gerade zur Vielfalt der Ökologie da beitragen. Und auch diese Forschung ist jetzt quasi in Gefahr, wenn diese neue Gesetzgebung da kommt. Das fand ich noch ganz interessant und ganz,
Okay.
ganz amüsant irgendwie auch diese Story da.
Ja, ist schon alles irgendwie eine verworrene Geschichte da, ne?
Ja, kleine Anekdote nebenbei. Okay, Roman,
Gut.
sollen wir noch ein bisschen was erzählen über tolle Forschung der letzten Monate?
Wenn du da noch was hast, können wir das gerne machen.
Ja, ich glaube, du hast auch noch eine kleine Story, die du erzählen könntest, oder?
Ja, ich habe auch immer
Dann
was.
machen wir jetzt noch kurz mal brandheißes Neues aus der Biologie. Komm, fahr das Jingle ab, Roman.
Drück aufs Knöpfchen.
Brandheiß aus der Biologie.
Ja, du, also mir ist ein Paper besonders aufgefallen. Da möchte ich gerne drüber erzählen, weil das wieder so ein Aspekt aus der Grundlagenforschung ist. Man denkt, Scheiße, das kann nicht sein, schon wieder was Neues gefunden, wo vorher keiner mit gerechnet hat. Ich meine, du bist doch so ein Neurospezialist. Du bist ja eigentlich Neurobiologe, ne?
Ja,
Und
deswegen bin ich jetzt auch ganz gespannt, was du
du
mir
bist
zu erzählen
gespannt.
hast.
Du musst auch
Ja.
gucken, ob ich jetzt nichts Falsches erzähle. Kannst mich gerne korrigieren. Also es gibt ja im Gehirn einerseits diese Neuronenzellen, das sind so die Zellen ja, die so die ganze Informationsprozessierung machen, sage ich jetzt mal vereinfacht, also sensorische Funktionen, Erinnerungen, Verrechnung von Inhalten und sowas. Das passiert ja alles über die
Genau.
Neurone, so hat man bislang geglaubt. Und dann gibt es so diese sogenannten Gliazellen oder Astrogliazellen, die mehr so eine Art, man sagt immer, das sind so die Stützzellen des Gehirns. Also es sind auch so sternenförmige Zellen, die quasi das Gerüst aufbauen, in dem diese Neurone liegen. Die haben aber auch ganz wichtige Funktionen, also die verbinden die Neurone oder halten die Neurone quasi am Außenbereich des Gehirns fest, so stelle ich mir das zumindest vor. Und die verbinden aber auch die Blutgefäße zum Beispiel mit
Richtig,
Neuronen
ja.
und sorgen dafür, dass eben Nährstoffe aus der Blutbahn zu den Neuronen transportiert werden und sowas und sind also ein Teil dieser sogenannten Blood-Brain-Barrier.
Ja, die
Ja,
Blut-Hirn-Schranke, genau.
genau. Und man hat eigentlich immer gedacht, dass die so mit der Prozessierung im Gehirn, also das, was die Neurone machen, dieses schnelle Weitergeben von Reizen und so,
Ja.
im Prinzip gar nichts zu tun haben, also dass sie das nicht selber machen können, die Astrozyten. Die können zwar so ein bisschen den Neuronen sagen, ob sie schnell oder langsam reagieren können in verschiedenen Regionen des Gehirns und so. Das
Ja.
können, das wusste man schon, dass sie das können. Und jetzt hat aber ein Konsortium von verschiedenen europäischen Forschern, die haben wohl gefunden, dass gerade auch ganz spezifische Regionen im Gehirn, wo eben diese Gliazellen auch liegen, da können die auch diese Reiz-Weiterleitungsfunktion haben. Also Zellen, von denen man früher immer dachte, die sind eigentlich nur Stützfunktion und Nährfunktion und so ein bisschen Modulierung der Reizgeschwindigkeit oder sowas, die sind jetzt auf einmal auch, zumindest in einem kleinen Teil, ganz spezifisch involviert in Reizweiterleitung. Also im Prinzip eine neue Art von Zellen, die man jetzt auf einmal im Gehirn gefunden hat. Und
Das ist ja verrückt. Also die sind sozusagen auch elektrisch aktiv.
ja, genau, richtig. Und das haben
Das
die
muss ich mir ja
festgestellt,
mal
die haben
angucken.
mal so quasi sich RNA-Expressionsprofile angeschaut auf Zellebene. Und da hat man eben gesehen, es gibt diese kleine Population von Zellen bei den Astrozyten, die das können, zumindest haben die Ausstattung und dann haben die aber auch funktionelle Experimente gemacht, wo man dann irgendwelche Kanäle irgendwie deaktiviert oder wieder neu aktiviert und das scheint auch funktional tatsächlich eine Bedeutung zu haben, dass die das können.
Ist
Und
das
ich fand
was,
es halt
was
einfach nur
man.
faszinierend, entschuldige, den einen
Ja,
Satz noch und dann,
ja.
dass man also auch, also wo man ja denkt, okay, komm, wir machen seit 40, 50 Jahren, gucken wir uns Gehirnzellen an. Und wir
Ja.
finden immer noch neue Sachen. Also finde ich total faszinierend. Und ob die jetzt möglicherweise auch eine Funktion haben bei Parkinson oder bei Alzheimer, ist komplett offen. Ja, also total interessant.
Ja, also dass Gliazellen viel wichtiger sind, als man immer dachte, das ist eigentlich schon lange klar, nur die Details sind natürlich immer wieder spannend.
Ja.
Also das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Meine Frage war jetzt noch, ist das was, was man komplett in der Zellkulturschale sich angucken kann, oder ist das was, wo man tatsächlich auch ein lebendiges oder ein ehemals lebendiges Gehirn für braucht
Ja,
zum
richtig. Das sind
Untersuchen?
also tatsächlich Tierversuche gewesen, die da involviert sind. Also, dass man sich halt die Expression im Gehirn angeschaut hat. Also, man hat die Zellen aus dem Gehirn entnommen. Also, natürlich vom getöteten Tier da. Aber es gibt eben auch funktionelle Studien, wo die dann hingehen und bestimmte Kanäle in diesen Astrozyten ganz spezifisch entweder dazu bringen oder blockieren, also Knockout oder Gain of Function, sagt man so bei uns. Und das sind funktionelle Untersuchungen, die in der Maus, im Tier gemacht werden.
Ah ja, okay. Ja, höchst spannend. Das schaue ich mir auf jeden Fall gerne an. Ich hätte
Hast du
noch
auch noch
ein,
was entdeckt?
Ich hätte auch noch ein kleines Thema, und zwar haben wir in diesem Podcast auch schon verschiedentlich über neue Methoden in der Stammzellforschung, Schrägstrich auch der Embryologie gesprochen. Da gab es ja letztes Jahr, im Sommer letzten Jahres, gab es ja Fortschritte, dass man tatsächlich synthetische Embryonen herstellt. Also nicht Mama, Papa, Eizelle, Samenzelle, sondern wirklich aus reprogrammierten Körperzellen Embryonen züchtet.
Genau,
und da
ging durch die Nachrichten auch.
Das ging ziemlich durch die Nachrichten, ging auch hier bei uns durch den Podcast.
Genau.
Und da gibt es jetzt tatsächlich Weiterentwicklungen, denn diesen Sommer haben ich weiß nicht, ob es die gleichen Gruppen waren, zumindest zum Teil, auf jeden Fall wurde vorgestellt, dass das jetzt wohl auch mit menschlichen Gewebe möglich ist. Zwischendurch gab es nochmal Paper auch zum Thema Affen. Also da hat man das mit Javana-Affenzellen zeigen können. Und jetzt gibt es auch künstliche menschliche Embryonen. Und die Frage ist natürlich,
Also aus embryonalen Stammzellen Embryonen entwickelt dann da.
Ja, nee, eben nicht aus embryonalen Stammzellen, sondern
also
aus
induzierten pluripotenten Stammzellen.
Genau, aus künstlichen Zellen.
Okay, also nochmal, damit man das versteht. Also das sind Zellen, die man aus dem Körper entnimmt und die man quasi durch Inkubation mit verschiedenen Faktoren dazu bringt, sich wieder so zu verhalten, als wäre es eine embryonale Stammzelle, mehr oder weniger. Ne?
Genau, also alle unsere Körperzellen stammen ja letztlich aus einer einzelnen Zelle, nämlich der befruchteten Eizelle, ab.
Ja.
Und das ist ja so ein Entwicklungsprozess, die sich Differenzierung nennt, und man kann das jetzt sozusagen künstlich auch wieder in die andere Richtung bringen, dass sie sich nämlich wieder zurückentwickeln in embryonale Stammzellen oder in Stammzellen, und daraus können dann wieder Embryonen wachsen.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, ich hatte das vorhin, das habt ihr natürlich jetzt alle nicht gesehen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gänsefüßchen benutzt, als ich das Wort Embryonen genannt habe, weil darüber ist jetzt durch diese wahnsinnigen Fortschritte, die auch total schnell passieren, also für Wissenschaftsverhältnisse in diesem Bereich, eine Diskussion entbrannt, was sind denn jetzt eigentlich noch Embryonen? Also in den Papern wird das immer als Embryoide beschrieben, so wie man auch Organoide sagen würde, weil die natürlich nicht alle Eigenschaften von Embryonen besitzen, aber bestimmte Gewebe, bestimmte Zelldifferenzierung und so weiter finden da eben statt, so wie sie auch im menschlichen Embryo am Anfang, also kurz nach der Befruchtung stattfinden. Aber eben nicht alles. Und jetzt gibt es tatsächlich einen sehr diskussionswürdigen Vorschlag von Forschenden, die sagen, also wir müssen das Wort Embryo neu definieren.
Ja, ist wirklich
Was
wahr.
Wir damit
Ja.
überhaupt meinen. Und bisher ist es tatsächlich, gerade in Deutschland ist das ja ein Riesenproblem, dass die Embryo-Definition im Embryonenschutzgesetz sagt, sobald sich Spermium und Eizelle verbinden, nach der Befruchtung ist es ein Embryo und ab da so schützenswert wie alles weitere.
Ja,
ne?
Und das gilt für die synthetischen Embryonen dann wahrscheinlich nicht in Deutschland, oder?
Ja, genau. Erstmal nicht, weil das Embryonschutzgesetz das natürlich überhaupt nicht vorhergesehen hat. Und das ist sehr, sehr alt und tatsächlich an den wissenschaftlichen Stand aktuell überhaupt nicht angepasst.
Ja.
Und da sind eigentlich alle, also aus allen Bereichen von Stakeholdern, also von den Forschenden, die tatsächlich damit arbeiten wollen, bis hin zu der katholischen Kirche, sage ich jetzt mal, als Extremer auf der anderen Seite, da sehr mit unzufrieden, dass dieses Embryonenschutzgesetz so ist, wie es jetzt im Moment noch ist.
Ja.
Und da muss auf jeden Fall was passieren. Also was man sich auch nochmal klar machen muss, das war mir in dem Zusammenhang bislang auch nicht so klar, aber es war ganz interessant, das Science Media Center hat dazu halt auch deutsche Forschende befragt, die da Experten sind und Expertinnen in dem Bereich, und wie sie denn diese neue Definition einschätzen. Und da hat unter anderem ein Forscher aus dem Deutschen Primatenzentrum nochmal gesagt, naja, also das Herstellen von Embryonen aus Körperzellen ist letztlich nichts anderes als Klonen. Ne? Weil,
Ja, stimmt, ja,
und das reproduktive Klonen ist eigentlich weltweit ein Tabu. Und also bei Menschen zumindest.
Ja.
Klonschaf Dolly und viele andere Tiere werden ja mittlerweile schon geklont. Aber bei Menschen ist das natürlich
ja, aber das
sehr,
war
sehr
eine
heikel.
andere Art von Klonen.
Genau, das ist eine ganz
bei
andere
Dolly
Vorgehensweise.
Jedenfalls, ne?
Aber letztendlich, wenn es so weit käme, wo wir ja noch sehr weit von entfernt sind, muss man auch dazu sagen, dass solche Embryoide aus menschlichen Zellen entwicklungsfähig wären und sie dann irgendwo implantiert würden, also in einen Uterus oder wie auch immer, und dann wachsen würden, dann wer hätte dieser Mensch, der dann entstehen würde, die gleiche genetische Ausstattung wie der
Wie der Spender.
Zellspender.
Das ist schon richtig,
Ja,
ja.
also das ist dann halt tatsächlich, ja, funktionell gesehen ein Klon. Auch wenn es auf eine ganz andere Art und Weise hergestellt wurde.
Ja, ist schon richtig, ja. Sag mal, weißt du auswendig, wie lange die sich entwickelt haben? Also ich nehme an, die haben die ja komplett nur in vitro gelassen, diese
Ja,
Embryonen, oder?
genau.
Die wurden ja nie implantiert oder so.
Richtig.
Weißt du, wie lange? Weil ich glaube, bei den Mäusen, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, das war so das erste Trimester, so ungefähr 7, 8, 9 Tage oder sowas bei der Maus.
Ja, und bei Menschen ist das natürlich, dauert das ja alles viel länger.
Ja, genau.
Weil die Schwangerschaft ja auch viel länger dauert, nämlich
Ja,
9 Monate.
ja.
Und da ist es so, dass es ja diese 14-Tage-Grenze gibt. Also länger als 14 Tage dürfen menschliche Embryonen auch im Labor, also wenn es jetzt aus künstliche Befruchtung und so weiter, 14 Tage ist da so diese magische Grenze, ab der man sagt, so ab alles vorher ist okay. Wie gesagt, in
Ja.
Deutschland sowieso gar nicht.
Ja.
Aber in anderen Ländern gibt es halt diese magische 14-Tage-Grenze und
Okay.
die ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, da auch nach wie vor die Grenze. Aber auch da gibt es natürlich Überlegungen, das eher funktional zu definieren. Oder so eine magische Grenze könne man
Ja.
eigentlich gar nicht einziehen.
Ja.
Das hängt halt von vielen anderen Faktoren ab, vor allen Dingen auch von externen Faktoren. Und da soll diese neue Definition, die da vorgeschlagen wurde, nämlich auch Abhilfe schaffen. Und zu
Ja.
sagen, die Definition eines Embryos ist eben nicht nur die befruchtete Eizelle, sondern da müssen ja noch ganz viele andere Faktoren von außen dazukommen.
Ja, also damit
Das.
eng verbunden ist natürlich immer die Frage, wann fängt der Mensch eigentlich an? Ne?
Ja,
Ist
natürlich, genau.
das schon ein Mensch oder ist das noch kein Mensch? Schwer zu sagen. Also ich glaube, eine Körperzelle von mir würde ich jetzt nicht als Mensch bezeichnen. So, wenn ich die jetzt zurückentwickle zu einer embryonalen Zelle und lasse den sich wiederentwickeln, irgendwann fängt dann eben
Genau, und
das
die
doch
Frage,
wieder an, ein Mensch zu sein. Und die Frage ist, wie wollen wir das definieren, wo das anfängt, ne?
Ja,
Nicht so
genau.
einfach.
Nee, wirklich nicht so einfach. Und ich denke, dass, also, wie das immer so ist mit neuer brandheißer Biologie, wird sie irgendwann
Ja.
die Gesellschaft vor Fragen stellen, die sie beantworten muss. Und je
Ja, aber es
früher, desto
ist, also ich
besser.
finde es eine interessante Frage. Man kann es natürlich überlegen, was verspricht man sich eigentlich davon, diese Art Forschung zu machen? Also natürlich einmal das Verständnis, wir wollen embryonale Entwicklung verstehen.
Ja,
Klar,
richtig,
das
genau.
ist Grundlagenwissen und das hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung. Aber ich frage mich, geht das vielleicht auch so in die Richtung, also angenommen, ich brauche irgendwie neue Leber oder irgendwas. Kann ich
Ja.
mir die dann quasi von meinen eigenen Zellen wachsen lassen, mehr oder weniger? Ja?
So
Oder
sowas,
ein
ne?
neues Herz oder
Weil,
eine neue Herzklappe oder, ja? Ich glaube,
ja,
das ist
und
so die Frage,
genau,
oder? Was meinst du?
ja, ich glaube, genau in die Richtung geht das, ne? Also
Ja.
therapeutische Anwendungen und erstmal natürlich ganz viel Grundlagenwissen.
Ja.
Wenn man weiß, wie das grundsätzlich funktioniert, einen Organismus wachsen zu lassen, dann
Ja.
bieten sich sicherlich aber auch noch ganz viele neue Möglichkeiten, von denen wir jetzt noch gar nicht träumen,
Ja. Aber es wird
irgendwie.
dann irgendwie schon spooky irgendwo. Also wenn man sich vorstellt, dass dann ein ganzer Mensch entsteht und man will dann nur ein Herz entnehmen, will man ja auch nicht machen. Also das wäre ja dann auch wieder
Ja,
ein
ja, ja.
Klonen, so wie du eben schon gesagt hast, ne?
Klar,
Also es
und
ist ein kompliziertes Thema.
aber da will ja auch, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand hin will, dass man
Nee,
da
glaube ich auch
anfängt
nicht. Kann
rumzuklonen.
ich mir auch nicht vorstellen. Genau. Aber interessant zu sehen, dass es, was da aktuell so läuft und wo das Feld so steht. Ja, also vielen Dank für das Paper. Finde ich total klasse. Roman, ich denke, für eine erste Folge Brandheißes aus der Biologie war das schon ziemlich gut, oder?
Ja,
Machen
jetzt
wir Schluss für heute.
sind wir langsam wieder reingekommen. Ich hoffe, alle unsere
Also
Zuhörerinnen und
erst brauchen wir jetzt
Zuhörer
noch mal
auch.
unseren Jingle hier, ne? Also komm, den hast du so schön gebastelt. Drück noch mal auf den Knopf
Ich drücke noch
Brandheißes
mal
aus der
drauf.
Biologie.
Brandheiß aus der Biologie.
Okay.
Ja, das war's für heute. Und ab jetzt kommen wir wieder alle 2 Wochen dienstags, ne?
Genau. Roman, wir wissen noch gar nicht, was wir das nächste Mal machen, oder?
Tatsächlich nicht.
Da sollten wir dann jetzt noch mal kurz uns Gedanken machen, was wir als nächstes für ein Thema haben werden. Okay.
Genau.
Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, uns zuzuhören. drückt auf den Like-Button, gebt uns Sterne und abonniert uns und was man alles so Schönes macht als Mitglied der Internet-Community, würde ich sagen.
Genau, und vielleicht auch nochmal an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, bei Anregungen, Feedback, Kritik, Wünschen und so weiter und so weiter. Wir haben ja eine eigene E-Mail-Adresse für diesen Podcast. 3f@tierversuche-verstehen.de.
Yay.
Da kann man sich jederzeit dran wenden. Aber wir sind ja auch bei X zu finden, bei Twitter. Sowohl Johannes als auch ich, als auch der Account von Tierversuche verstehen. Genau.
Gut, Roman, schön, dass wir uns wieder hier regelmäßig sehen.
Alles klar.
Und tschüss an unsere Zuhörer.
Bis Dienstag. Ciao.